Radio 1. Nur für Erwachsene.
Was im Frühling in Zoos und Tierparks schwer beliebt ist bei den Besuchern, sind, na, ganz klar, Tierbabys, kleine Eisbären, Löwenbabys, Mini-Giraffen. Das finden alle ganz toll. Was man ja meist nicht sieht, liebe Kinder, ist, wie diese Babys entstehen, also wie sie gemacht werden. Die sind nämlich nicht einfach plötzlich da, die bringt auch nicht der Storch. Bei manchen steckt harte Arbeit dahinter, denn ausgerechnet die Tiere, die ohnehin vom Aussterben bedroht sind, sind beim Paaren oft wenig erfolgreich. Dann schlägt die Stunde von Dr. Frank Göritz. Er ist Tierarzt und Reproduktionsmediziner am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Herr Göritz, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie helfen Pandas und Elefanten weltweit dabei, sich zu vermehren. Jetzt sagen Sie nicht, das war schon in der Schule Ihr Traumjob.
Nein, dass es mich mal dahin verschlägt, war natürlich nicht klar. Aber Tierarzt wollte ich schon sehr früh werden.
Aber zum Reproduktionsmediziner sind Sie gekommen, wie die Mutter zum Kind?
Naja, das hat sich so entwickelt. Wir haben ein Problem, dass sich gerade bei Wildtieren in menschlicher Obhut oftmals Reproduktionsprobleme ergeben. Und da war eben ein Forschungsbedarf vorhanden und diese Lücke haben wir genutzt und sind heute sozusagen weltweit unterwegs.
Pandas und Elefanten sind Ihre Spezialität. Warum gerade die? Sind das Sexmuffel?
Nicht nur. Also alle großen Säugetiere, charismatischen Säugetiere, und wie Sie schon in der Anmoderation sagten, sind es auch die, die schlechte Reproduktionserfolge vorweisen und oben darauf noch stark bedroht sind.
Was sind denn, wenn ich da nachfrage, was sind denn charismatische Säugetiere?
Na, charismatischer Elefant ist zum Beispiel sehr charismatisch. Also er hat... Schopenhauer hat mal gesagt, die Idee des Elefanten ist unvergänglich. Und wer einmal mit dem Elefanten gearbeitet hat, der weiß, was man meint. Also sie sind schon allein von ihrer Größe her, haben eine gewisse Ausstrahlung und dann sind sie auch sehr intelligent. Aber was für uns als Tierarzt und Reproduktionsmediziner die große Herausforderung ist, ist natürlich die Physiologie, die dahinter steckt. Und da haben wir im Laufe unserer Forschung eben bestimmte Krankheiten entdeckt, die der Reproduktion nicht dienlich sind.
Also es liegt gar nicht daran, dass sie nicht wollen?
Also oftmals nicht. Beim Panda ist es ein bisschen anders, aber beim Elefanten ist es so, dass die bestimmte Pathologien, also Krankheiten an den Reproduktionsorganen entwickeln, wenn sie nicht rechtzeitig das erste Mal trächtig werden und dann Babys bekommen. Also Kinderlosigkeit macht krank in dem Fall, kann man sagen.
Sie waren vor kurzem zum zweiten Mal bereits in Edinburgh im Zoo und haben dort das Panda-Weibchen Tian Tian befruchtet.
Genau.
Wie läuft das ab?
Also bei Panda-Bären ist es das Schwierige, den optimalen Zeitpunkt herauszubekommen. Also sie sind monöstrisch, die haben wirklich nur einen Eisprung im Jahr. Und dieses Zeitfenster von 2 Tagen, das muss man einfach treffen. Und da wir das Problem haben, anders als bei Elefanten, wo wir als Mensch mit ihm umgehen können, muss man jegliche Manipulation beim Panda unter Narkose durchführen, weil sie sehen zwar niedlich aus, aber sie sind andererseits dann doch sehr gefährlich. Und das macht die Prozedur so schwer. Man kann also wirklich nur abschätzen, wann ist der optimale Zeitpunkt, dass man eine Narkose macht, um dann seine Arbeit zu verrichten. Man kann das Tier nicht jeden Tag in Narkose legen. Das ist das Problem.
Und Sie sitzen natürlich auch nicht ein Jahr lang davor und warten auf den Eisprung von Tian Tian. Der örtliche Tierpfleger passt da auf. Woran merkt ihr das, dass so ein Panda-Bär einen Eisprung hat?
Also man weiß erstmal prinzipiell, wann so die Reproduktionszeit ist. Da konzentriert man seine Untersuchungen natürlich auf dieses Zeitfenster. Es gibt bestimmte Verhaltensveränderungen, die man detektieren kann. Es war auch ein Professor aus China da, der spezialisiert ist auf diese Detektion der Verhaltensveränderungen. Man hat einen sogenannten Duldungsreflex, also wenn das weibliche Tier dann, wenn man bestimmte Körperregionen berührt, sich mit dem Hinterteil hindreht, den Schwanz hebt etc., dann sind das schon mal gute Zeichen. Aber die eigentlich harten Daten, die kann man dann nur anhand von bestimmten Hormonwerten ermitteln. Und die misst man dann im Urin, weil man ja eine Blutprobe auch nicht bekommt beim Panda.
Urin kriegt man natürlich ohne das Tier in Narkose zu versetzen.
Genau, da gibt es so spezielle Käfige, sag ich mal, wo die Tiere dann für bestimmte Zeit, 10, 15 Minuten reinkommen. Der Boden ist besonders präpariert, sehr glatt und hat eine Vertiefung und dann sammelt man den Urin und versucht so schnell wie möglich dann den Urin ins Labor zu bringen, um zu analysieren.
Und den männlichen Teil, den Panda-Sperma, wo haben Sie den hergekriegt?
Also wenn wir dann sicher sind, dass sozusagen der Eisprung gerade stattgefunden hat, dann wird der Panda-Mann in Narkose gelegt und mit Hilfe der sogenannten Elektroejakulation wird Sperma gewonnen. Weil wir dazu wird eine kleine Sonde in den Anus eingeführt, in den Enddarm, und mit geringen Stromstößen wird dann eine Erektion und die Ejakulation induziert. Man stimuliert da ein spezielles Nervengeflecht.
Klingt nicht so richtig romantisch. Also so mit Panda-Pornos haben Sie es noch nie probiert?
Nein, wir arbeiten nicht mit Panda-Pornos. Ich habe davon schon mal gehört. Aber als Wissenschaftler und Tierarzt zweifle ich eigentlich, dass es funktioniert. Sonst wäre ich wahrscheinlich Filmproduzent geworden und nicht Tierarzt. Ne?
haben Sie denn den Eindruck, es hat alles geklappt bei Tian-Tian?
Also, wir hatten super Sperma gewonnen, also eine super Qualität, auch Quantität. Wir haben den optimalen Zeitpunkt erwischt und wir haben das Sperma an den richtigen Ort gebracht. Ich denke mal, die Chancen sind sehr hoch. Aber die Biologie muss natürlich auch ihre so ein bisschen was dazu tun. Und ob wir erfolgreich waren, wird sich dann erst, in 45 bis 60 Tagen ausstellen.
Und man kann jetzt nicht schon über den Urin-Schwangerschaftstest machen?
Nein, also es gibt bestimmte Hormone, die jetzt gemessen werden, die geben Anzeichen dafür, dass wir erstmal richtig besamt haben, und geben Anzeichen dafür, dass eine frühe Schwangerschaft vorliegen könnte. Mhm. Wir haben nur das Problem bei den Pandabären, die haben die sogenannte Diapause, also eine verzögerte Einnistung. Also die befruchtete Eizelle nistet sich nicht wie beim Menschen 7 Tage nach der Befruchtung in die Gebärmutter ein, sondern das dauert 45 bis 120 Tage. Also dieser Zeitraum ist dazu noch sehr flexibel. Und das müssen wir abwarten. Und wenn wir dann die Einnistung sozusagen vollzogen haben, dann kann man auch an den Hormonwerten sehen, ob sie schwanger ist, oder man kann auch, wenn man möchte, eine Ultraschalluntersuchung. Das wäre natürlich die hundertprozentige Sicherheit, die man dann hat.
Haben denn die Evolutionsmediziner irgendeine Erklärung dafür, warum das bei Pandas so kompliziert ist? Also nur ein Eisprung pro Jahr und dann diese Einnistungspause, das klingt nicht danach, als würden die sich vermehren wollen.
Naja, das ist schwierig. Wir haben ja mehrere Besonderheiten beim Panda. Wenn man sich mal das Gewicht der Mutter anschaut und das Gewicht der Neugeborenen, gibt es, glaube ich, bei den Plazentarien, also bei Landsäugetieren, die eine Plazenta haben, keinen größeren Gewichtsunterschied. Das heißt also, diese eigentliche Entwicklungsphase nach der Einnistung, die gebären wird, ist sehr kurz. Und da muss man mal versuchen, die Brunst in einen Zeitraum zu legen, wo man natürlich Ressourcen hat und die klimatischen Bedingungen optimal sind, und die Geburt aber auch. Und insofern versucht man hier, oder hat die Natur das eingerichtet, das ist übrigens nicht nur beim Pandabären so, es gibt auch bei den ganzen Musteliden, Marderartigen so, und als Besonderheit, als einzigen Vertreter der Paarhufer beim europäischen Reh, diese Diapause. Hm. Wie die gesteuert wird, das wissen wir heute leider noch nicht.
Und welche Funktion sie hat, auch nicht.
Na doch, wir denken, dass sozusagen die klimatischen Bedingungen koordiniert werden mit der Biologie, mit der inneren Uhr sozusagen. Mhm. Weil normalerweise besteht so ein Zusammenhang zwischen Körpermasse des Muttertieres und Trächtigkeitslänge. Und da gibt es einige Tiere, die fallen da raus, und das sind alle meistens die Tiere, die sie Diapause haben.
Herr Güritz, wir sind eigentlich längst über die Zeit, aber können Sie uns noch einen Schnellkurs geben in Elefantenbefruchtung? Sie sagen, die werden natürlich nicht in Vollnarkose versetzt.
Nein, die werden nicht in Vollnarkose gesetzt, weil traditionsgemäß die den Umgang, also in den zoologischen Einrichtungen, ne, den Umgang mit den Menschen gewöhnt sind. Und diese Prozeduren, die wir da machen, die sind überhaupt nicht schmerzhaft. Wie gesagt, die Notwendigkeit der Narkose ergibt sich nur bei fleischfressenden Tieren, also bei Raubtieren.
Und bei Elefanten?
Der Elefant ist daran gewöhnt. Nein, da kann man auch regelmäßig Blut nehmen, die sind trainiert. Die tolerieren, wenn man Ultraschalluntersuchungen macht, ähnlich wie bei Menschen, bloß eben durch den Enddarm, dass man wirklich die Eierstöcke darstellen kann, und dann sehen wir genau, wie groß der Follikel ist, können auch abschätzen, wie schnell der am Tag wächst, und da können wir ganz genau festlegen, wann die Ovulation stattfindet. Und dann versuchen wir mit speziellen Instrumenten, Kathedern, Endoskopen und mit Ultraschall diese Besamung durchzuführen. Und mittlerweile klappt es ganz gut. Wir haben über 40 Babys weltweit mit dieser Methode produzieren können. Und wo wir besonders stolz drauf sind, vor kurzem wurde in Wien ein Baby geboren. Das ist das erste Baby, was mit gefrorenem Sperma aus der freien Wildbahn hier in Europa eingesetzt wurde. Wow. Wir haben also die Gene aus Afrika hierher geholt, ohne ein Tier zu transportieren.
Und wo geht's für Sie als nächstes hin? Sie sind ja weltweit unterwegs in der Tierbefruchtung.
Morgen geht's nach Israel, in den Jerusalem Zoo. in Sachen Elefanten.
Zu Ostern, haben Sie sich das gut überlegt?
Ja, na gut, ich habe wenig Einfluss darauf und wir können unsere Patienten leider nicht nach Berlin bestellen, also müssen wir dahin.
Dr. Frank Göret, er ist Tierarzt und Reproduktionsmediziner am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und weltweit unterwegs, um Tieren gesunden Nachwuchs zu verschaffen. Herr Göret, herzlichen Dank und Ihnen natürlich eine gute Reise in das Heilige Land.
Vielen Dank.
Machen Sie es gut. Tschüss, tschüss.